Was der beste Weg auch vielleicht um einen Kompromiss zu schließen oder um eben da auf einen Nenner zu kommen, zu sagen, es gibt viele Grautöne und man kann nicht immer und muss auch nicht immer in die Extreme gehen. Das kann sogar manchmal sehr, sehr schädlich sein. Es gibt viel zwischen Schwarz und Weiß, ohne Frage. Aber, und auch das lässt sich anhand Schwarz auf Weiß auf Papier sozusagen nicht verleugnen, es gibt Schwarz und Weiß. Es gibt viel dazwischen, aber natürlich gehört auch zu der Palette Schwarz und es gehört Weiß dazu. Und irgendwie gilt das auch für das Leben. Man kann natürlich, das habe ich jetzt schon angedeutet, nicht immer alles über einen Kamm scheren, sondern man muss manchmal den Mittelweg gehen. Aber auch hier gilt natürlich, es gibt auch Schwarz und es gibt auch Weiß. Es gibt die eine Seite und die andere Seite. In anderen Worten, es gibt Dinge, die sich auch mal gegenseitig ausschließen. Also wer über Rot über die Ampel fährt, der kann nicht mehr über Grün fahren, jedenfalls nicht in demselben Moment und auch nicht über dieselbe Ampel. Wer Arbeit hat, der kann nicht gleichzeitig arbeitslos sein. Klar, vielleicht hat er mehrere Jobs und im einen Job ist er arbeitslos, von dem anderen hat er, aber so grundsätzlich hat er Arbeit. Er ist nicht ohne Arbeit, er ist nicht arbeitslos. Und natürlich gilt auch, wer lebt, der kann nicht gleichzeitig tot sein. Und umgekehrt. Das meine ich jetzt im ganz medizinischen, körperlichen Sinne. Klar, manche, es gibt die Definition, ab wann ist ein Mensch tot und wie ist das, aber grundsätzlich wissen wir, wenn jemand lebt, kann er nicht gleichzeitig tot sein und umgekehrt. Und tatsächlich gilt Letzteres ganz besonders auch für den Glauben. Und Paulus macht das im Brief an die Epheser deutlich und ich lese uns da mal einige Verse vor, wo das sehr deutlich herauskommt. Überschrieben ist dieser Abschnitt in einer Bibel mit vom Tod zum Leben. Und das ist in Kapitel 2, Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 10, die ich mit uns lese an dieser Stelle. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit sagen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sondern so, dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Brauche ich noch kurz Handzeichen von euch. Hat jemand in dieser Woche das Länderspiel gesehen? Deutschland gegen Mazedonien, Nordmazedonien? Willi, Silke, Else... So die größten Fußballfans hier unter uns, ne? So ein paar, genau, mein Vater hat das bei uns geschaut, genau. Ja, also, vielleicht hat es der eine oder andere trotzdem irgendwie mitgekriegt, Deutschland hat gegen Nordmazedonien gespielt, mit 1-2 verloren. Peinlich. Hinterher redeten natürlich ganz viele davon, die deutsche Mannschaft, die habe müde gewirkt, einfallslos, fehlerhaft, und am Ende stand eine verdiente Niederlage. Auf der einen Seite absolut lebhafte, auf der anderen Seite absolut lebhafte, durchsetzungsstarke, gewillte und am Ende siegreiche Mazedonier. Die italienische Zeitung La Repubblica, die schrieb als Kommentar zu diesem Spiel: Blamabler K.O. Deutschlands gegen Nordmazedonien. Durchsetzungsfähigkeit und Mut haben den Nordmazedoniern zum klaren Sieg gegen den Favoriten verholfen. Also auf der einen Seite kein Leben und dann folglich die Niederlage, auf der anderen Seite ganz viel Leben und der Sieg. Die ganz logische Konsequenz, würde man sagen, auch wenn wir wissen, beim Fußball kann das auch manchmal ganz anders ausgehen und anders aussehen. Und das Leben, wissen wir auch, das ist kein Fußballspiel, klar. Aber vielleicht hilft uns dieses Bild so ein klein wenig, den Unterschied zwischen Tod und Leben einfach nochmal auch zu verstehen. Beziehungsweise uns das nochmal vor Augen zu führen, wie sowas aussehen kann, wenn etwas eher leblos ist und zu was das dann führt. Und auf der anderen Seite, wenn etwas richtig lebhaft ist, wenn man das richtig abspüren kann, dass da Leben ist und zu was das dann wiederum führt. Paulus erklärt, dass die Epheser einmal zu denjenigen gehört haben, die regelrecht tot waren. Natürlich körperlich lebendig, aber geistlich tot. Warum tot? Was ist der Grund dafür? Warum hat Paulus das so gesehen? Paulus nennt verschiedene Gründe und sagt sozusagen, das sehen wir bei vielen Menschen in dieser Welt und seid ganz ehrlich, so wart ihr auch, bei euch war es auch so. Er sagt, einer dieser Gründe ist, dass man nach den Maßstäben dieser Welt gelebt hat. Dass man einer Macht sozusagen, oder vielleicht könnte man es etwas anders umschreiben, auch einer Lebensweise nachgefolgt ist, die von Gott wegführt letzten Endes. Dass man eigenen Begierden und selbstsüchtigen Gedanken gefolgt ist. Das klingt alles natürlich ein bisschen harsch und für unsere Worte, die wir gewohnt sind, oder für unsere Sprache, vielleicht auch nicht immer so ganz verständlich. Was ist damit gemeint? Wenn wir uns das mal wirklich vorstellen, wie sieht das dann im Leben eines Menschen aus, wenn er selbstsüchtige Gedanken hat oder eigenen Begierden folgt? Es ist letzten Endes ein Leben, das sich ausschließlich um das eigene Leben dreht. Also ein Leben, das sozusagen von Egoismus geprägt ist. Ein Leben, das letzten Endes auf sich selbst und auf die eigenen Bedürfnisse fixiert ist. Das heißt nicht, dass die eigenen Bedürfnisse etwas Schlechtes sind. Natürlich hat man die. Und natürlich darf man auch Dinge für sich selbst tun. Aber worauf ist man fixiert? Auf sich selbst oder auf etwas anderes? Wo ist das Zentrum sozusagen? Wie kann das aussehen, wenn jemand nichts anderes möchte im Leben, außer seine eigenen Bedürfnisse zu stellen? Klar, da gibt es die ganz typischen Beispiele. Jemand strebt nach Macht und er verfolgt dann einfach so seine Karriere, steigt auf, nimmt keine Rücksicht auf andere. Es gibt Menschen, die sich so sehr nach Liebe sehnen, dass sie dafür alles machen, dass sie dafür an allen möglichen Ecken und Enden suchen, bei allen möglichen Leuten und Personen nach Bestätigung suchen. Leute, die einfach ein gutes Gefühl suchen, die sich nach Freude sehnen, die dort überall suchen. Es kann so aussehen, dass ich einfach letzten Endes mehr Sorge habe um mein eigenes Wohlbefinden als um das von anderen. Und dass, wenn ich in eine Situation gerate, wo ich sozusagen entscheiden muss, kümmere ich mich mehr darum, wie es dem anderen geht, oder kümmere ich mich ausschließlich darum, wie mir es geht, dass ich dann immer mich vorziehe. Es kann auch so aussehen, dass ich mich so sehr von meinen Sorgen, von meinen Schmerzen, von meinen Ängsten vereinnahmen lasse, dass sich alles nur noch darum dreht. Nur noch um meine Sorgen und Ängste und nicht um die von anderen. Und all das, und das muss man ganz deutlich betonen an dieser Stelle, das passiert nicht, weil wir die schlechtesten aller Menschen sind oder weil wir überall böse Absichten haben und weil nichts Gutes in unserem Leben ist. Darum geht es nicht. Worum es geht, ist, dass es offensichtlich in diesen Momenten, beziehungsweise dass es dann in unserem Leben sozusagen eine Kraft gibt, die unser Leben in eine Richtung treibt und die unser Leben komplett beherrscht. Und wir würden wahrscheinlich, die meisten von uns würden sagen, das ist keine gute Richtung. Vielleicht ist es eine Kraft, die uns in diese Richtung treibt, oder vielleicht passiert das, weil wir es auch gar nicht anders kennen. Wir haben das noch nie von irgendjemandem anders erlebt oder gesehen. Vielleicht haben wir einfach noch nicht erlebt, wie es ist, wenn uns etwas woanders hin drängt und dort dann erfüllt. Wozu führt das? Ein solches geistliches Todsein, sage ich mal, oder so eine Richtung, in die wir getrieben werden. Die Konsequenzen, die sehen wir wahrscheinlich in unserem eigenen Leben, wenn wir genau drauf schauen und wenn wir ehrlich sind. Und wir sehen die natürlich auch bei anderen Menschen, wir sehen die überall auf dieser Welt. Da gibt es zerbrochene Beziehungen. Das ist nicht unbedingt das, wonach wir uns sehnen in der Regel. Wir wünschen uns eigentlich gute Beziehungen. Da gibt es Unfriede. Und wie häufig wünschen wir uns eigentlich, dass wir sagen, ja, das Beste wäre, wenn es eigentlich Frieden gäbe auf der Welt, oder? Manchmal fühlen wir uns hilflos. Andere Menschen sind vielleicht hilflos. Wäre doch eigentlich schön, wenn die Hilfe hätten. Es gibt Panik, es gibt Chaos, es herrscht Ausbeutung, Hass. Das alles, auch wenn es vieles andere gibt, was sicherlich nicht schlecht ist und gut ist, aber all das durchdringt diese Welt, durchdringt auch immer wieder unser Leben, und zwar mehr, als es uns lieb ist. Und in anderen Worten führt all das, Hass, zerbrochene Beziehungen, wenn das in diese Richtung geht, dann führt das selbstverständlich am Ende zum Tod. Und nicht selten auch, wenn wir an Unfrieden denken, an Chaos, an Ausbeutung und an all diese Dinge, dann führt das tatsächlich auch manchmal komplett zum Tod. Ein solches Leben, das wird mir wahrscheinlich nicht helfen, und es hilft in der Regel auch nicht dem anderen. Und ich bin damit mit so einem Leben überall, nur nicht in Gottes Nähe, selbst dann, wenn ich vielleicht gehofft habe, dass ich mich mit meinem Leben dorthin arbeiten kann. All das führt zu dem, was wir an Karfreitag bei Jesus gesehen haben, und Paulus spricht davon, eigentlich haben wir es sozusagen auch nicht anders verdient. Das heißt, das ist die logische Konsequenz davon. Verrat, Verlassenheit von Mensch und Gott, das haben wir gesehen an Karfreitag, als wir das hier gefeiert haben, und am Ende Tod. Und diesen einen Status, sagt Paulus, den hatte diese Gemeinde in Ephesus einst gehabt. Den hatten diese Menschen gehabt. So haben sie gelebt, so haben wir einst gelebt. Das Leben, das ist kein Fußballspiel, habe ich vorhin gesagt. Eigentlich wollen wir doch aber auch sagen, das Leben ist kein Film, oder? Also so wie die meisten Filme laufen, so ist es doch im Leben meistens nicht, oder? Gibt es doch nicht so ein Happy End, so einen Wendepunkt, wenn dann irgendwie der Held der Geschichte reinkommt und dann ändert er alles. Haben wir ja gerade an Karfreitag gesehen, wo Jesus tatsächlich das alles erträgt und wo er selbst Schmerzen empfindet, wo er gar nicht so heldenhaft auftritt. Sind diese Wendepunkte, dieses Eingreifen nicht irgendwie menschliches Fantasie- und Wunschdenken, dass am Ende einfach alles gut wird? Paulus sagt nicht, es wird alles gut. Das sagt er nicht. Man könnte aber vielleicht sagen, dass Paulus sagt, es ist schon alles gut. Paulus sagt Folgendes. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Eine noch bessere Übersetzung finden wir in manchen anderen Bibeln, wo es heißt, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Gott greift an, doch Gottes Erbarmen. Aber Gott hat uns so sehr geliebt. Was ein Gegensatz. Die Situation ist aussichtslos, wir sind tot, aber Gott handelt. Wir sind verloren, dem Tod ausgeliefert, doch Gott geht dazwischen. Warum? Weil er der Schöpfer ist, der uns liebt. Weil es Gottes Wesen entspricht. Paulus sagt, er ist ein Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, voller Erbarmen. Er ist ein barmherziger Gott. Erinnern wir uns an die Jahreslosung für dieses Jahr. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Nicht nur gnädig, nicht nur, na gut, eigentlich hättest du dies und jenes verdient, aber ich erlasse dir das jetzt mal, ich lasse mal Gnade vor Recht ergehen. Das auch. Aber er ist auch barmherzig, das heißt, das passiert nicht einfach, weil Gott einfach mal ein Auge zudrückt, sondern weil Gott so viel Mitgefühl, so eine Liebe für uns hat, dass er handelt, dass er aktiv einschreitet, dass er nicht nur sagt, na gut, da schaue ich mal weg, sondern nein, ich gehe in die Situation und ich kümmere mich drum. Wie häufig wünschen wir uns, dass das Menschen uns nicht einfach nur, ich sag mal, in Ruhe lassen oder dass sie uns mit unseren Problemen alleine lassen, sondern eigentlich wünschen wir uns doch, dass es tatsächlich diese eine Person gibt, die in unser Leben hineintritt und die Dinge wirklich verbessert und ändert. Wie handelt Gott? Klar, die Auferstehung, sagen wir. Also Jesus ist am Karfreitag tot, dann er stirbt für uns am Kreuz und dann erweckt ihn Gott wieder zum Leben. So ist es doch, oder? Also ich muss irgendwie das glauben. Und ja, es ist eigentlich unglaublich. Es ist ziemlich schwer zu verstehen. Aber irgendwie mit meinem Glauben bin ich dann gerettet. Ich glaube, so verstehen wir Ostersonntag. Vielleicht häufiger, als wir das sollten. Es ist aber nur die halbe Wahrheit. Es ist nicht ganz falsch, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Weil das auch nicht alles ist, was Paulus hier sagt. Natürlich spricht er von Glauben und er spricht auch von Rettung. Und er spricht auch an einigen anderen Stellen davon, dass Jesu Auferstehung den Tod besiegt hat. Aber die Auferstehung, von der Paulus hier spricht, ist nicht eine Auferstehung, die irgendwo in weiter Ferne liegt oder die irgendwie sehr symbolisch betrachtet werden muss. So nach dem Motto, Jesus ist irgendwie symbolisch auferstanden. Es ist nicht einfach nur ein Ereignis, das vor vielen tausend Jahren passiert ist, an das ich irgendwie glauben muss. Warum nicht? Warum ist es nicht in weiter Ferne? Weil diese Auferstehung nicht losgelöst ist von uns. Wir denken immer, ja, und Jesus ist auferstanden. Und es geht alles Richtung Jesus hin und er hat das gemacht. Aber die Auferstehung ist gar nicht losgelöst von uns. Ist gar nicht abgekoppelt von uns. Was sagt Paulus hier? Gott hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns zusammen mit Christus vom Tod auferweckt. Und das bezieht sich auch nicht nur auf irgendein zukünftiges Ereignis, dann mal in der Ewigkeit, wenn wir dann irgendwie Auferstehung der Toten. Nein. Wir sind Mitauferstandene von Christus. Dieselbe Kraft, derselbe Geist Gottes, der Christus leibhaftig auferweckt, sorgt dafür, dass wir eine geistliche Auferstehung erleben. Dass unser Leben nicht mehr in die egoistische Richtung driftet. Dass wir nicht mehr selbst das Zentrum unseres Lebens sind. Sondern, dass Jesus selbst, so wie wir es gesungen haben, der Herr ist. Und, wie wir auch anhand dieses Textes erkennen, sich dann auch um uns kümmert. Wir stellen gerne die Frage, ob Jesu Auferstehung tatsächlich passiert ist. Und natürlich müssen wir immer wieder auch sagen, und es ist wichtig zu sagen, und da kann man viele Diskussionen gerne auch führen oder Argumente finden, wir sehen tatsächlich viele Hinweise in den vielen verschiedenen Berichten innerhalb der Bibel und auch außerhalb der Bibel, die dafür sprechen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und dass eben nicht nur irgendeine Auferstehung, die nichts mit dem Körper zu tun hatte, sozusagen gemeint ist. Aber weil Jesus leibhaftig auferstanden ist, weil er lebendig ist, weil diese Kraft Gottes noch heute wirkt, können wir auch noch andere Hinweise darauf finden. Wir finden sie dort, wo Menschen verändert werden, wo Menschen davon berichten, dass Jesus sie verändert hat, dass sie in irgendeiner Weise in ihrem Leben tot waren und sie dann dem lebendigen Christus begegnet sind, im Gebet vielleicht oder durch andere Menschen oder in irgendeinem Ereignis oder vielleicht durch irgendwelche verblüffenden Änderungen im Leben, wo diese Menschen im eigenen Leben erfahren haben, dass sich etwas dadurch verändert hat, sodass sie nun ihren Lebensweg und ihre Entscheidungen an Jesus Christus ausrichten und dass sie vertrauen, dass er sie Schritt für Schritt führt. Und ich könnte euch jetzt ganz, ganz viele Beispiele ganz, ganz vieler Menschen nennen, wo das so passiert ist. Aber seien wir ehrlich, es ist viel schöner, wenn wir das von diesen Menschen persönlich hören. Und ich freue mich, dass Menschen, die das erlebt haben, heute auch hier unter uns sind. Ich habe einige Personen gefragt, wenn du auf einen Punkt, einen Aspekt in deinem Leben schaust, natürlich gibt es da noch viele weitere, aber nimm mal einen Aspekt. Wie war dein Leben? Wie sah dein Leben aus, bevor du auf Jesus vertraut hast? Und wie ist es jetzt, wo du mit Jesus dein Leben gestaltest? Und ich freue mich, dass sie gesagt haben, dass sie hier kurz, in 2 bis 3 Minuten, nicht länger, davon erzählen wollen. Und wir hören das jetzt von ein paar Personen. Und ich darf als erstes die Anita und die Silke hier nach vorne bitten, die das sich auch gegenseitig erzählen werden an dieser Stelle.
Guten Morgen. Ist das laut genug? Könnt ihr mich hören? Sehr schön. Dann lasse ich nämlich die Maske auf. Anita, magst du uns erzählen, wie du Jesus Christus kennengelernt hast?
Ja, das mache ich jetzt. Also, mein Leben ist, bevor ich Jesus begegnet bin, beinahe an meinen Sorgen, meiner Bitterkeit und Unzufriedenheit zerbrochen. Ich war immer auf der Suche nach Hilfe, Frieden und Geborgenheit. Seit ich Jesus kenne, hat er meinem Leben wieder Sinn verschafft. Ich habe alle meine Sorgen, Probleme und Nöte bei ihm abgegeben. Nach und nach habe ich gespürt, dass Jesus mich schon immer durch schwierige Zeiten durchgetragen hat. Manchmal hat er mir auch Menschen geschickt, die mir beistanden. Ich habe meinen inneren Frieden gefunden. Auch wenn es mal schwierig wird, habe ich Vertrauen, Geduld und überlasse mich seiner Führung. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in mein Leben gekommen bist. Danke für die vielen Gebete von lieben Geschwistern, die erhört wurden und in meiner Familie Heilung bewirkt haben. Ich habe mir noch einen Psalm ausgesucht, 34, Vers 19. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Amen. So, liebe Silke, jetzt frage ich dich, wie du zu Jesus gekommen bist.
Dankeschön, Anita, auch für dein Zeugnis. Ich wollte mich nur kurz vorstellen für diejenigen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Silke Uhl. Ich bin seit gut einem Jahr in Rente und ich habe vorher weit über 40 Jahre im Krankenhaus gearbeitet als Krankenschwester, davon fast 20 Jahre als Stationsleitung. Jetzt will ich kurz berichten von meinem Leben, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Ich habe das Glück in meinem Leben beim Mann gesucht. Mann und Familie, das war so mein Wunsch und er sollte mir alles erfüllen. Das hat natürlich nicht geklappt. Und ich konnte nicht allein sein. Ich hab immer gesucht, dass ich einen Partner hatte. Kurz vor meiner Bekehrung, und es hat... Also es war kurze Zeit, war es auch schön, aber dann war es vorbei. Kurze Zeit vor meiner Bekehrung bin ich verlobt gewesen und mit dem Mann, mit dem ich verlobt war, habe ich dann festgestellt, der hat mich belogen und betrogen und auch finanziell ausgenutzt und ich war sehr traurig und war am Boden zerstört. In dieser Zeit, ich habe in Gelnhausen gewohnt, meine Mutter in Flörsbach. In dieser Zeit hatte meine Mutter und die Ursula Maiberger den Klaus Elsässer kennengelernt. Das war ein Nachbar zu dieser Zeit von meiner Mutter. Und der ist in die Kirche des Nazareners nach Gelnhausen Roth gegangen. Der hat den beiden von Jesus erzählt. Und er hat so eingeladen zu einer Zeltevangelisation auf der Müllerwiese. Das wisst ihr ja alle noch, wie das damals war. Und da haben sie sich bekehrt zu Jesus Christus. Dann haben sie 3 Wochen lang für mich gebetet, das wusste ich aber nicht, das haben sie mir später erzählt. Die haben zusammen für mich gebetet, haben mich besucht und haben mir das Buch gegeben, haben sie mir geschenkt von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Das werden auch viele kennen. Und dann habe ich gelesen vom Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und dann wusste ich, das bin ja ich bin das. Jetzt muss ich wieder weinen. Dann wollte ich nur noch heim zum Vater. Ich wollte zum Vater. Ich wusste, er erwartet mich mit offenen Armen. Und dann habe ich habe meine Tochter geschnappt, habe sie ins Auto gesetzt, wir sind nach Flörsbach gefahren zur Ursel. Ich wusste, die Mutter ist dort, der Klaus ist dort und noch ein paar andere gläubige Geschwister. Auf dem Weg dahin, ich habe nur gesagt, ich komme heim. Und dort habe ich es auch gesagt, die haben gleich gemerkt, was mit mir los ist. Wir haben das Übergabegebet gesprochen, das haben sie mit mir gesprochen. Und sofort kam eine Freude und ein Friede in mein Herz. Es hat mich auch nie mehr verlassen, das habe ich vorher nicht gekannt, das war wunderbar. Und der Herr hat mir genommen, dieses getrieben sein, dass ich einen Mann suchen wollte, das war weg. Ist nie mehr gekommen, das ist ja jetzt schon so lange her. Ich bin ihm so dankbar dafür. Natürlich habe ich eine tolle Familie, in die ich reingeboren wurde. Ich liebe meine Geschwister, meine Verwandten. Natürlich liebe ich meine Tochter und sie mich auch. Aber der Herr hat mir dann nochmal ganz neu, also ganz viel Kraft auch gegeben. Und ich danke ihm von Herzen. Vielen Dank, Herr Jesus, und auch für die Geborgenheit und die Ruhe, die er mir geschenkt hat. Das ist vorher nicht so gewesen. Ich weiß noch, wie heute. Ich werde nie vergessen, diesen Tag. Danke, Herr. Amen.
Amen.
Vielen Dank euch und auch danke für euren Mut. Also das will ich hier durchaus sagen, dass ihr das hier einfach so teilt. Das sind ganz persönliche Dinge, die ihr habt. Die müsst ihr nicht teilen. Ich habe euch das freigestellt. Aber ihr habt gesagt, das wollt ihr machen und ganz herzlichen Dank dafür. Ich darf nun den Alexander nach vorne bitten. Er möchte auch noch etwas mit uns teilen, was Jesus bei ihm verändert hat in seinem Leben.
Ja, vielen lieben Dank, Dennis, erstmal für die tolle Zeit, die wir in der Gruppe verbringen durften und auch viele, viele neue Ansichten und auch Erfahrungen machen durften aus unserem früheren Leben. Ich sollte auch einen Aspekt aus meiner Vergangenheit nehmen und insbesondere in der letzten Zeit, in dem letzten Monat, auch mit dem Kurs mit Dennis und der Gemeinschaft, ist mir ein ganz, ganz neuer Aspekt meiner Vergangenheit aufgefallen, ja, die der Herr geändert hat. Und zwar, ich war immer auf der Suche, wie eigentlich jeder von uns, immer auf der Suche, bloß ich war auf der Suche nach Heimat. Ja. Ich hatte eine Zerrissenheit in mir, ich hatte ein Unwohlsein. Ja. Ich habe nichts als meine Heimat, nichts als mein Heimatort angesehen, ich habe es immer gesucht gehabt. Und dann kam Jesus. Ja. Was hat er geändert? Hat er geändert, dass ich jetzt noch Heimat suche? Ja, das hat er. Hat er mich verändert? Das hat er. Hat er mir einen Ort gegeben, den ich als Heimat bezeichnen kann? Ja und nein. Ja. Der Herr hat mir gezeigt, dass meine Heimat in seinem Reich ist. Ja. Dass meine Heimat bei meinen Brüdern und Schwestern im Geist ist. Und er hat mir gezeigt, dass er ein lebendiger Gott ist, dass er da ist, ja, dass er mich überall hinführt, ja, auf der ganzen Welt, ja, wo meine Brüder und Schwestern sind und wo sein Reich existiert, damit wir sein Reich weiter aufbauen können, dass jeder eine Heimat kriegt. Danke.
Danke, Alexander. Ja, danke auch für deinen Mut nochmal an der Stelle und dass du das mit uns geteilt hast. Ja, nochmal zur Erklärung, genau. Ich bin seit einigen Wochen mit einer kleinen Gruppe aus der Gemeinde unterwegs, wo wir uns verschiedene Dinge anschauen, wie so eine kleine, einfach wie eine Kleingruppe, wo wir uns verschiedene Themen anschauen. Und eines davon ist eben dieser Begriff viel, auch dieses Zeugnis geben. Was heißt das? Hier sind Menschen Zeugen geworden, nicht einfach so wie vor Gericht Zeugen oder Zeugen eines Verkehrsunfalls, sondern hier können Menschen aus eigener Erfahrung berichten, dass sie Gottes Wirken in ihrem Leben erlebt haben. Sie sind Zeugen von Gottes Kraft und das teilen sie hier mit uns. Es ist aber auch wichtig, dass jeder von uns weiß, nur weil er jetzt nicht hier vorne steht, aber vielleicht auch von etwas zeugen kann, ist das nicht weniger gut. Das war sehr beeindruckend. Ich bin dankbar, dass die Personen das getan haben, aber Zeugnis geben wir vor allem mit unserem Leben und wie wir leben. So wie Paulus sagt, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wie leben wir? Leben wir verändert, weil Jesus in meinem Leben ist, in unserem Leben ist? Wir müssen nichts leisten, nichts tun, um Gottes Liebe, Herrschaft, Kraft anzunehmen. Aber dank Gottes Liebe, Herrschaft und Kraft können wir dieses Leben gestalten, indem ich mich eben nicht mehr um mich selbst drehe, sondern um das, was Gott sich gedacht hat. Und das ist eine tägliche Entscheidung. Auch das gehört dazu. Ich wünsche uns, dass unser Leben und wie wir leben, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit der Welt umgehen, mit Menschen um uns herum umgehen und welchen Einfluss Jesus auf all das hat, dass das davon berichtet, ja, einst da war ich tot und ich habe mich um mich selbst gedreht, aber dann kam Gott, reich an Barmherzigkeit, voller Liebe und er hat mein Leben verändert. Meine Sorgen weggenommen und Ängste weggenommen, mir Menschen geschickt, die sich um mich kümmern. Er hat mir gezeigt, bei wem ich ein wahres Zuhause habe. Er hat mir gezeigt, wo meine wahre Heimat ist. Und er arbeitet immer noch weiter daran. Und er verändert mich hier und jetzt und mein Leben. Wir bleiben nicht in der Leblosigkeit von Karfreitag stecken, sondern Gott macht alles neu. Bei ihm ist pulsierendes Leben. Bei ihm blüht alles auf, was vorher verwelkt und tot war. Unsere Hoffnung ist lebendig und sie heißt Jesus Christus, der auferstandene Herr. Amen.